Ich möchte, bevor wir über die Dinge nachdenken, die wir gerade eben gelesen haben, und wir werden nur manches ansprechen können, beileibe nicht alles, was wir gelesen haben, das müssen wir für etliche Predigten, nächsten Predigten aufbewahren, aber ich möchte mit uns aus demselben Kapitel, schaut einmal, Verse 2 und 3 lesen, ja? Dort schreibt der Johannes, stehend unter der Leitung des Geistes Gottes, nachdem er gesagt hat, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, das ist sehr bedeutend. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabfahren, bereitet als eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme vom Himmel, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein. So, beim Lesen dieser Verse 2 und 3 wird uns bedeutend oder soll uns bedeutend werden, dass da eine Verbindung ist zu dem, was wir eigentlich in Vers 9 heute gelesen haben und von Vers 9 an. Da ist eine Ähnlichkeit zu sehen. Und die Frage, die wir haben müssen, ist diese. Ist von dem gleichen Bericht, von der gleichen Schau die Rede oder sind hier zwei verschiedene angesprochen? Ist es dasselbe? Und ich denke, dass es dasselbe ist. Ja, in Vers 2 hat der Apostel Johannes angefangen, oder er fing an, diese herunterkommende Stadt zu beschreiben oder darüber zu berichten. Und dann macht er einen Bruch, ja, und spricht über etwas anderes. Und hier kommt er zurück zu der Stadt, die er schon gesehen hat. Und er erklärt noch einmal, wie das Ganze passiert ist. Und dann geht er auch in manche Details ein, die doch auch sehr, sehr bedeutend ist. Nun ja, wir haben die Verse 2 und 3 studiert im Zusammenhang dieser Stadt und ich möchte ganz kurz erwähnen, was uns gesagt wird in diesem Text, gerade über das neue Jerusalem. Das erste ist, dass es eine heilige Stadt ist. Und wir sagen, na klar, Gott ist heilig. Und das heißt, dass die Dinge, die Gott macht, die Gott tut, die Gott baut, selbst baut, natürlich heilig sein werden. Ja? Interessanterweise wird das gegenwärtige Jerusalem in Israel ja auch heilige Stadt genannt, die heilige Stadt. Aber sie ist nicht wirklich heilig. Warum nicht? Weil sie von Menschen erbaut ist. Aber hier wird uns gesagt, dass Gott dieses neue Jerusalem bauen wird. Das zweite ist, der Name dieser Stadt, es ist das neue Jerusalem. Und das wird uns bedeuten, das ist schon interessant zu sehen, dass im Alten Testament schon von Jerusalem die Rede ist. Im Neuen Testament lesen wir auch von Jerusalem. Heute gibt es Jerusalem, die Stadt Jerusalem, und es wird ein neues Jerusalem geben. Und wir haben gesagt in unserer letzten Predigt, interessanterweise ist es nicht das neue Jerusalem eigentlich, grammatisch gesehen, sondern es ist die neue Jerusalem, weil jede Stadt in der Heiligen Schrift, ob im Alten oder Neuen Testament, immer feminin ist, das heißt weibliche Form hat, die neue Jerusalem. Auch interessant, deshalb ist es eine Braut, ja, und nicht der Bräutigam. Der Bräutigam ist Jesus Christus. Drittens, Gott erbaut diese Stadt und deshalb kommt sie vom Himmel herab, ja. Und sie kommt vom Himmel herab schon auf die neue Erde. Auf die alte Erde wird sie nicht herabkommen, weil, wir haben darüber gesprochen, weil die ganze Schöpfung eigentlich von Sünde durchtränkt ist und das Heilige, diese heilige Stadt kann nicht auf die sündige Erde kommen, selbst nicht im tausendjährigen Reich. Aber das ist, was wir schon gemeinsam angesprochen haben. Und viertens haben wir gesagt, dass das neue Jerusalem unglaublich schön sein wird. Und als erstes in den Versen 2 und 3 gebraucht der Apostel Johannes das Bild einer geschmückten Braut. Ja, wir haben darüber gesprochen. Und hier in unserem Text beschreibt er das ein bisschen mehr. Er spricht von Edelsteinen und so weiter und so weiter. Heute werden wir nicht drauf eingehen, aber in der nächsten Predigt will ich etwas dazu sagen. Auf jeden Fall soll uns bewusst sein, wenn Gott der Architekt und Erbauer dieser Stadt ist, dann wird diese Stadt schon gewaltig und herrlich sein. So, und heute machen wir weiter in der Erklärung dessen, in der Betrachtung dessen, was Johannes im Zusammenhang dieser Zukunftsstadt, dem neuen Jerusalem, noch sagt. Und wie gesagt, ich werde bei weitem nicht alles ansprechen können, was wir heute gelesen haben, aber ich möchte mit uns gemeinsam diese Dinge, die ich anspreche, doch anschauen. Ihr Lieben, Gott gibt uns diese Dinge nicht einfach so, ja, damit wir sie lesen und denken, naja, steht halt so und so wird es sein, sondern es soll für uns als seine Kinder etwas Wertvolles sein. Ja, das nicht zu lesen, sondern zu verstehen, dass diese Dinge Gott für uns bereitet. Er soll uns ermutigen, er soll uns herausfordern, er soll uns stärken in unserem Glauben. Ja. Und das Erste, was ich, bevor wir uns in den Text begeben, erwähnen möchte, ist Folgendes. Und ihr habt bestimmt auch darüber nachgedacht und vielleicht manches gehört in diesem Zusammenhang. Viele Bibellehrer, viele Prediger sagen, dass die Dinge, die uns hier erwähnt werden, im Zusammenhang der Stadt, auch die Stadt selbst, wir symbolisch zu verstehen haben. Ja, also zu vergeistlichen haben. Sie denken, dass das neue Jerusalem nicht wirklich eine Stadt ist, sondern symbolisch von den Menschen Gottes spricht aus dem Alten und Neuen Testament. So sie interpretieren also das neue Jerusalem symbolisch. Ich bin nicht ihrer Meinung, ganz und gar nicht. Ich denke, dass an dieser Stelle, genauso wie auch in den Versen vorher, ab Vers 1 oder 2, eine wortwörtliche Stadt gemeint ist, genauso wie der neue Himmel und die neue Erde auch wörtlich zu verstehen ist. Wir brauchen das nicht zu vergeistlichen. Warum? Und vor allem, wenn uns nachher ganz genaue Maße gegeben werden, Länge, Breite, Höhe, das ist nicht sehr einfach, das zu vergeistlichen, ist es. Sondern uns als Leser soll deutlich werden, durch die Dinge, die hier uns mitgeteilt werden, dass es hier tatsächlich um eine wirkliche Stadt geht. Es ist sehr, sehr schwierig, meinem Verständnis nach, das Ganze zu vergeistlichen, gerade auch, was wir heute Morgen gelesen haben. Aber mehr als das, schaut einmal, diese Stadt oder die Schrift weist uns eigentlich darauf hin, dass Abraham, der Patriarch Abraham, schon auf diese Stadt gewartet hat. So, das heißt, er hat darüber gewusst. Ja? Und er wartete sehnsüchtig auf diese Stadt. Hebräer 11, Vers 10, er wartete auf die Stadt. Es wird nicht gesagt eine Stadt, sondern die, das ist ein bestimmter Artikel, die Stadt, die auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. So, ich habe eigentlich keine Zweifel, dass es hier in diesen Versen tatsächlich um eine Stadt geht, die nach Galater schon existiert. Und etwas zu der äußeren und inneren Beschreibung wollen wir heute anfangen zu sagen in unserer Predigt. Und es ist wichtig, denke ich, für uns noch einmal diese Dinge uns zu vergegenwärtigen, weil Gott es für wichtig empfindet, uns diese Dinge mitzuteilen. Deshalb müssen wir uns damit beschäftigen. Schaut einmal in den Text. Das ist etwas, was mir aufgefallen ist, dass Johannes den Engel, der ihn mitnimmt und auf einen hohen Berg stellt, eigentlich ganz genau identifiziert. Nun, wir kommen aus dem Studium der Offenbarung. Wie viele Engeln ist Johannes schon begegnet? Sehr viel, sehr viel. Immer wieder. Der Engel hat das gemacht und er sieht den Engel, was er tut. Und dann die Gerichte, die ganzen Gerichte. So, diesen Engel, der ihn mitnimmt und ihn dort auf den hohen Berg stellt, identifiziert er als einen, der aus der letzten Gruppe der sieben Engel mit, also die dann die Zornschalen hatten. Ja? So, erstens wird uns bewusst, Johannes kann den Engel von all den anderen Engeln, die ihm begegnet sind, unterscheiden. Wie er das kann, das wird uns nicht gesagt. Vielleicht hat er noch eine Schale gehabt, aber ich finde das interessant, dass er diesen Unterschied genau sieht. Es gibt Tausende, Millionen von Engeln. Ja? Und schon allein, indem wie Johannes das schreibt, sehen wir, dass er gerade auch hier, er spricht nicht von einer Vision, er spricht von einer tatsächlichen Begegnung. Ja? Der Engel spricht mit ihm, der Engel nimmt ihn mit, es ist also kein Traum. So, zweitens, und das wird uns bewusst eigentlich in einem Nebensatz, vielleicht habt ihr das auch gemerkt, dass auf der neuen Erde es Berge geben wird im Gegensatz zum Meer. Habt ihr das gemerkt? Ja? Schaut einmal in den Text, während Johannes im zweiten Vers nur sagt, dass er die Stadt herunterkommen sieht, vervollständigt er das in Vers 10 mit dem Hinweis, dass dieser bestimmte Engel ihn auf einen großen und hohen Berg mitgenommen hat. Und so, dass er das ganze Schauspiel etwas besser übersehen kann. Ja, und das Ganze, der Bericht als solches, steht ja im Zusammenhang des Neuen, das Gott schafft, der neuen Schöpfung, des neuen Himmels und der neuen Erde. So, Johannes befindet sich also schon auf der neuen Erde, auf diesem Berg. Wir werden gleich mehr dazu sagen. Und ich möchte nur Folgendes dazu sagen. Und hier, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir, ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir das sehen. Mit Sicherheit ist das, was wir hier lesen, kein Traum oder eine Vision in einem Traum. Ich nenne es eine Zeitreise. Ja, und ich werde das gleich mit euch ansprechen im Zusammenhang der Schrift, ob es sowas gibt. So, Johannes, der Apostel Johannes, wird in die Zukunft mitgenommen und er sieht, was eigentlich für uns heute noch weite Zukunft ist. Warum weite Zukunft? Wir wissen, die 1000 Jahre des Messiasreiches liegen dazwischen. Ja? So, warum ist es wichtig, diese Einzelheit zu beachten, dass es nicht ein Traum ist oder eine Vision, sondern dass Johannes tatsächlich mitgenommen wird und diese Dinge sieht, die für uns noch Zukunft sind, die passieren werden. Es ist wichtig für uns deshalb, damit wir eins verstehen, ihr Lieben, Gott ist in der Lage, so etwas zu tun. Für manch einen ist das, oh ja, das ist Fantasie, das ist Science Fiction, oh, entschuldigt mich bitte. Aber nein, Gott kann. Genauso wie Gott einen Toten auferwecken kann, kann er einen Menschen mitnehmen aus der Vergangenheit, ihn in die Zukunft bringen und dann zurück in die Vergangenheit. Überhaupt kein Problem. Zweitens ist es wichtig, damit wir als Leser erkennen, dass es keine Vision ist, sondern eine tatsächliche Schau. Es ist, hat tatsächlich stattgefunden. Und das bedeutet, wir brauchen diese Dinge nicht zu vergeistlichen, sondern sie werden genauso stattfinden, wie der Johannes das beschreibt. So, wir brauchen nichts zu symbolisieren. Das sind Symbole, mit Sicherheit. Aber die Stadt als solches wird tatsächlich existieren. Und diese Stadt hat Johannes, der Apostel Johannes, schon gesehen. Schaut einmal in Vers 10. Es wird gesagt, dass Johannes in dem Geist auf den hohen Berg gebracht wurde. Und das ist bemerkenswert, einfach deshalb, weil wir, wenn wir die Bibel studieren und besonders die Offenbarung studieren, sehen, dass es nicht das einzige Mal, dass der Apostel Johannes diesen Begriff in dem Geist gebraucht. So, von daher brauchen wir nicht zu vermuten, was es meint, wir können es genau wissen. So, viermal gebraucht Johannes diesen Ausdruck in der Offenbarung und jedes Mal spricht er von einem Entrücktwerden oder einem Versetztwerden in eine andere Realität, Wirklichkeit und dann beschreibt er seine Begegnung oder er hat eine Begegnung, zum Beispiel mit Jesus in Kapitel 1. Schaut einmal in Vers, wenn ihr eure Bibeln aufschlagen wollt, Kapitel 1, Vers 10. Dort schreibt der Apostel Johannes, ich war im Geist, genau derselbe Begriff an des Herrn Tag, und hörte hinter mir eine große Stimme wie eine Posaune. So, Johannes beschreibt dann seine Begegnung mit Jesus. Ja? Und wir wissen, dass bei dieser Begegnung, er sieht den verherrlichten Jesus, er sieht die Gewaltigkeit des Herrn, er fällt in Ohnmacht. Was passiert? Jesus berührt ihn. Jesus spricht zu ihm. So, er spricht von einer tatsächlichen Begegnung, nicht von einem Traum. So der Ausdruck im Geist in der Offenbarung spricht also nicht von einem Schlafzustand, von einem Traum, sondern von einer übernatürlichen Erfahrung. Und ich nenne es, wie gesagt, Zeitreise. Das ist das, was wir in Kapitel 21 haben. Und wenn wir die Bibel studieren, dann sehen wir, dass es nicht das einzige Mal ist, wo das passiert ist, wo uns da von dieser übernatürlichen Erfahrung berichtet wird. Ja? Wir verstehen, Gott ist der Schöpfer der Naturgesetze, Gott ist der Schöpfer der Zeit. Er ist an diese Dinge nicht gebunden, er steht drüber. So, für ihn ist es überhaupt kein Problem, aus der Vergangenheit in die Zukunft zu gehen und zurück. Er ist Gott, er kann das. Und deshalb ist es auch kein Problem, dass er seine Menschen mitnimmt und sie in die Zukunft stellt oder von mir aus in die Vergangenheit. Genauso wie er über Wasser gehen kann, genauso wie er Tote auferwecken kann. Denken wir zum Beispiel an den Evangelisten Philippus, ja, der von jetzt auf gleich versetzt worden ist von einer Wasserquelle in Gaza, sagt uns die Heilige Schrift, in die Stadt Ashdod. Er hat gerade den Äthiopier getauft, ja, und dann wird er von Gott genommen und wird versetzt in eine Stadt 38 Kilometer weiter. Kann Gott das tun? Natürlich. Und der Äthiopier ist trotzdem fröhlich, auch wenn er den Philippus nicht sieht, weil er etwas Gewaltiges erlebt hat, nämlich die Wiedergeburt, ja, und nun getauft worden ist. Und da hören wir einmal, und das ist sehr, sehr interessant, was der Prophet Hesekiel seinerzeit geschrieben hat in Kapitel 40, Hesekiel 40, Verse 1 und 4. Ich möchte sorgfältig diesen Text mit uns lesen. Achtet drauf, was das Wort Gottes sagt. Wenn ihr eure Bibeln aufschlagen wollt, ihr könnt das gerne machen. Hesekiel 40, Verse 1 und 4. Im 25. Jahr unserer Wegführung. So was beschreibt Hesekiel. Er sagt, dass das Volk Israel nun 25 Jahre in Babylon ist und er mit dem Volk. Ja, im 25. Jahr unserer Wegführung, am Anfang des Jahres, am 10. Tag des Monats, im 14. Jahr, nachdem die Stadt geschlagen worden war. Welche Stadt? Jerusalem, ja, wurde zerstört. Der Tempel wurde auch kaputt gemacht. All die Dinge wurden geraubt, die im Tempel waren. An eben dem Tag kam die Hand des Herrn über mich und brachte mich dorthin. Wohin? Wir werden gleich darüber sprechen. In göttlichen Gesichten ist ein anderer Begriff, aber genau das, was Johannes sagt, wenn er den Begriff gebraucht, im Geist. Brachte er mich in das Land Israel und er ließ mich nieder auf einem sehr hohen Berg, da? Sehr interessant. Auf diesem war etwas wie der Bau einer Stadt nach Süden hin. Und er brachte mich dorthin und siehe, da war ein Mann, der sah aus, als wäre er aus Erz. Und er hatte eine Schnur aus Leinen in der Hand und eine Messrute und er stand im Tor. Und der Mann sprach zu mir, Menschensohn, schaue mit deinen Augen, physischen Augen, höre mit deinen Ohren und achte aufmerksam auf alles, was ich dir zeigen werde. Denn du bist hierher gebracht worden, damit dir dies gezeigt werde. Alles, was du sehen wirst, sollst du dem Haus Israel verkünden. So, und dann lesen wir weiter und wir verstehen, was sieht Hesekiel? Was wird ihm aufgezeigt, als er nach Jerusalem wieder versetzt wird? Wir wissen es ganz genau. Er sieht den Tempel, der seinerzeit in dem tausendjährigen Reich stehen wird. So, was ist das? Hesekiel als Prophet oder der Prophet Hesekiel wird mitgenommen in das tausendjährige Reich. Und er sieht den Tempel und der Tempel, der wird vermessen und die Maße kann er sich aufschreiben, damit er das dann dem Volk Israel weitergeben kann. So kann Gott das tun. Kein Problem. Überhaupt kein Problem. So, wir schauen in unseren Text. Und wir stellen etwas Interessantes fest, wieder einmal. Die herunterkommende Stadt hat vier Titel oder wird mit vier Titeln bezeichnet. Lass uns das mal so sagen. Einmal die Braut, Frau, große Stadt und heilige Stadt. Ja, vier unterschiedliche Titel. So, mit den Titeln große Stadt, heilige Stadt. Wir haben damit keine Probleme. Ja, wir können uns vorstellen, dass Gott als Erbauer dieser Stadt nicht eine Miniaturstadt baut für Zwerge, sondern dass diese Stadt etwas Gewaltiges sein wird, Herrliches sein wird. Und deshalb werden uns auch genau die Maße gegeben und die Maße werden wir uns in den nächsten Predigten einmal vergegenwärtigen, wie groß tatsächlich die Stadt sein wird. Dass es eine heilige Stadt ist, darüber haben wir auch gesprochen. So, was ist aber mit diesen Namen oder Titeln die Braut oder Frau? Ja, wie sind diese zu verstehen? Nun, bemerkenswert dabei ist es, dass der Engel selbst diese Titel gebraucht und es dem Johannes dann auch sagt, um den Charakter der Stadt vorzustellen. Und ich will nicht lange um den Busch herumschlagen. Wir alle wissen oder sollten wissen, dass die Braut nicht im gleichen Augenblick unbedingt die Ehefrau ist. Ja, entweder ist sie das eine oder das andere. Nur einen kurzen Augenblick ist sie praktisch dasselbe, wenn der Prediger oder wer immer das Ehepaar als Ehefrau und Ehemann so und so vorstellt, am Ende der Zeremonie. So, eigentlich ist die Braut und Frau, Ehefrau etwas ganz anderes. So, was passiert hier, wenn der Engel das aber macht? Im selben Augenblick gebraucht er den Begriff Braut und Frau. Ich möchte uns zwei Fragen stellen und dann mit uns gemeinsam die Erklärung herausfinden, warum diese Namen gebraucht werden. Und die erste Frage ist diese: Was ist das Erste, an was wir denken, wenn wir in der Schrift den Begriff Braut oder Braut Christi lesen? Wir denken an die Gemeinde, ja? Oder denkt ihr an etwas anderes? Braut Christi ist was? Ist die Gemeinde. 2. Korinther 11, Vers 2. So habe ich euch mit Christus verlobt, und mir liegt alles dran, ihm eine reine, unberührte Braut zuzuführen. Offenbarung 19, 7 und 8. Lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereitet. Sie durfte sich in reines, strahlendes, weißes Kleid oder Leinen kleiden. So, die Braut Christi im Neuen Testament ist die Gemeinde. Ja? Zweite Frage. Woran denkt ihr, wenn ihr den Begriff Ehefrau oder Ehefrau Gottes hört? Ja, diejenigen, die mit dem Alten Testament vertraut sind, die wissen, ja, dass Israel die Frau Gottes genannt worden ist oder dass Frau oft oder dieser Begriff Frau sehr oft das Volk Israel symbolisiert. Ja, hier einige Beispiele. Jeremia 31, 31, 32. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss, an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Ehemann war. So, wenn Gott hier als Ehemann, wenn der Begriff Ehemann Gott symbolisiert, wen symbolisiert die Ehefrau? Es ist Israel. Jesaja 54, Vers 5, genau dasselbe. Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann. Ja, Herr der Herrscher ist sein Name. Und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Er wird Gott der ganzen Erde genannt. So, okay, wir haben das jetzt gehört. Neues Testament, Braut, symbolisiert die Gemeinde. Altes Testament symbolisiert die Ehefrau, das Volk Israel. welche Bedeutung hat das in dem Zusammenhang, was der Engel hier sagt, hinweisend auf den Charakter der Stadt. Ich denke, es ist einfach zu erkennen. Überlegen wir einmal, wer wird eigentlich mit Sicherheit diese heilige Stadt außer Gott, außer seinen Engeln bewohnen? Es werden die Heiligen des Alten und des Neuen Testaments sein. Richtig? Ja. Das haben wir gemeinsam angesprochen. Und deshalb werden diese Titel Braut und Frau gebraucht, um im Zusammenhang des neuen Jerusalem aufzuzeigen, dass es die Wohnstätte der Heiligen sein wird, des Alten und des Neuen Bundes. So, die Stadt nimmt praktisch den Charakter derjenigen an, die in ihr wohnen. Und der Hinweis hier mit den zwei Titeln ist aber auch, und das dürfen wir auf keinen Fall verpassen, und ich denke, dass es für uns auch kein Problem ist, der Hinweis ist hier auf das zweifache Programm Gottes mit der Menschheit. Ja? Es ist das Programm Gottes mit Israel, es ist das Programm Gottes mit der Gemeinde. Ich will das sorgfältig erklären, hört genau zu. Gottes Programm mit Israel unterscheidet sich nicht in dem, wie man gerettet wird, ja, als Mensch. Nur durch Jesus Christus. Das heißt, Israel schaute nach vorne auf den kommenden Messias. Sie wussten um die Verheißung, dass der Messias kommen wird, der für ihre Sünden stirbt. Sie schauten nach vorne, sie glaubten und aufgrund des Glaubens, ja, wie Abraham, wurden sie gerettet. Wir als die Gemeinde des Neuen Testaments, wir schauen zurück auf das, was am Kreuz auf Golgatha geschehen ist. Und wir kommen auch nur durch Jesus, nur durch den Glauben an Jesus, ja, zu Gott. So werden wir gerettet. So, der Unterschied besteht nicht in dem, wie man gerettet wird. Der Unterschied besteht in dem Handeln Gottes mit Israel und der Gemeinde. Und das ist ganz einfach zu sehen, besonders nach unserem Studium der Offenbarung. Ihr Lieben, wir haben gesagt, die Trübsalzeit ist für Israel da. Gott läutert sein Volk. Wo ist die Gemeinde? Die Gemeinde ist schon im Himmel. Zwei Programme, verstehen wir das? Ja? Die Bibel offenbart uns das. Und hier in dieser Stadt, dem neuen Jerusalem, werden uns diese zwei Programme ganz deutlich aufgezeigt, indem wir die Stadt beschrieben wird. Für Ewigkeit wird das feststehen in dieser Stadt, dass Gott diese zwei Programme hatte mit der Menschheit. Ja. So, wie können wir dann kommen als Menschen und sagen, Gott ist fertig mit Israel. Israel hat keine Bedeutung mehr. Wir sind das neue Israel. Ja, wir gehen in das neue Gottes, in diese neue Schöpfung, neuer Himmel, neue Erde, und wir sehen an der Stadt, die Gott selbst macht, dass das nicht so ist, dass diese zwei Programme Gottes bis in die Ewigkeit, wie gesagt, in dieser Stadt festgemauert sind. Und wir sehen das nicht nur in den Titeln, die gebraucht werden, Braut oder Frau. Wir sehen das auch in der Beschreibung. Wir lesen von den Toren. Welche Namen haben die Toren? Haben wir eben gelesen. Die 12 Namen der Stämme Israels. Ja? Bis in die Ewigkeit wird das so sein, dass diese Namen dort stehen werden. Was sind die Grundsteine der Mauer dieser gewaltigen Stadt? Es sind die 12 Apostel. Ja, und da haben wir wieder einmal den Hinweis auf dieses zweifache Programm Gottes mit den Menschen. Und wie gesagt, für mich ist es oft sehr, sehr unverständlich, dass, und heute ist das sehr populär, auch gerade unter den Baptisten, ja, dass man lehrt und sagt und predigt, oh, Israel, das gehört zur Vergangenheit. Israel spielt keine Bedeutung mehr. Ja. Die Gemeinde hat Israel abgelöst. Sehe ich nicht. In der Heiligen Schrift sehe ich nicht. Schaut einmal, was das Alte Testament sagt. Jesaja 49, Vers 15. Hier sagt Gott selbst, ich will Israel niemals vergessen. So bricht Gott sein Wort? dass er nun sagt, naja, die waren ungehorsam, mit denen will ich nichts mehr zu tun haben, jetzt will ich was Neues anfangen mit der Gemeinde. Ich will Israel niemals vergessen. Ein sehr, sehr starkes Wort. Jesaja 44, 21, 22. Und ich könnte hier eine Stelle nach der anderen bringen, wo gesagt wird, dass Gott Israel nicht vergessen wird. Jesaja 44, 21, 22. Bedenke dies, Jakob, und du, Israel, denn du bist mein Knecht. Ich habe dich gebildet, und du bist mein Knecht, o Israel, du wirst nicht von mir vergessen werden. Ich tilge deine Übertretungen wie einen Nebel und deine Sünden wie eine Wolke. Kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Und im Neuen Testament ist genau das Gleiche. Wir schauen in den Römerbrief, Römer 11, Vers 26. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottseligkeit von Jakob abwenden. Wie können wir die Gemeinde hier sehen? In diesen Versen. Ganz klar von dem Volk Israel die Rede. Die Frage ist jetzt, naja, warum macht Gott das, ihr Lieben? Warum hat Gott diese zwei Programme für die Menschheit, die dann in dieser neuen Stadt Jerusalem festgemauert sind, ja? Wisst ihr könnt Gott das selbst fragen. Ihr könnt Gott fragen, ja, wenn ihr in der Ewigkeit sagt, warum er das so macht. Aber ich denke, das wird nicht wirklich das sein, was euch interessieren wird an diesem Zeitpunkt. Das Wichtigste ist, dass wir in der Lage sein werden, solche oder ähnliche Fragen Gott stellen zu können, ja, weil wir in seiner Gegenwart sind. Das heißt, viel wichtiger als die Frage nach dem Warum Gottes in seinen Absichten und seinen Plänen, ist die Frage, werde ich dabei sein und die Ewigkeit mit Gott genießen, weil ich erlöst, weil ich wiedergeboren bin? Und diese Frage könnt ihr heute beantworten, wenn ihr sie nicht schon beantwortet habt. Ja? Wir können sie beantworten, indem wir Buße tun und zu Jesus kommen und ihn als Heiland in unser Leben einladen. Indem wir einfach in der Aufrichtigkeit und Schlichtheit unseres Herzens im Gebet Jesus anerkennen, als wer er wirklich ist, der Heiland dieser Welt, der einzige Heiland, der von Gott, dem Vater, dem Menschen gegeben wird. Ja? Indem wir ihm unsere Sünden geben und mit seiner Gerechtigkeit dann auch überkleidet werden und wiedergeboren werden, wie das Wort Gottes sagt. Das ist wichtig. Und ihr Lieben, ich lade euch dazu ein, falls ihr diesen Schritt noch nie gemacht habt, dass ihr in der Schlichtheit eures Herzens, in der Aufrichtigkeit eurer Seele, ja, diesen Schritt tut und euer Leben Jesus Christus anvertraut. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Und der Herr segne sein Wort an uns heute Morgen. Amen. Wir verneigen uns zum Gebet, ja? Unser Heiland und Herr Jesus Christus, es ist schon erstaunlich zu sehen, wie präzise dein Wort ist. In jeder Einzelheit. Und wir verstehen nur einen Bruchteil von dem, was uns mitgeteilt wird. Da brauchen wir uns gar nichts einzubilden. Und Herr Jesus, wie werden wir staunen, wenn wir eins in die Ewigkeit eingehen, deine Herrlichkeit sehen und ja, als Johannes deine Herrlichkeit gesehen hat, er ist ohnmächtig geworden. Und er war dein Lieblingsjünger. Und auch uns wird das umhauen. Es wird etwas ganz Gewaltiges sein, diese Herrlichkeit zu sehen. Nicht nur die Herrlichkeit der Stadt, nicht nur die Herrlichkeit der Ewigkeit, des Himmels, sondern deine Herrlichkeit, Herr Jesus Christus, wer du wirklich bist. Dein Wort zeigt uns ganz klar, wozu du in der Lage bist. Bitte vergib uns, dass wir oft so kleingläubig sind und so vertrauenslos. Hilf uns, in unserem Glauben zu wachsen, in unserem Verständnis darüber, wer du bist. Hilf uns einfach, mutiger zu sein, als glaubende Menschen, als Menschen des Glaubens, in dieser Zeitlichkeit zu leben, in einer Zeitlichkeit, in einer Gesellschaft, die keine Antwort hat. die so verfinstert ist, dass einem die Nacken zu Berge stehen. Aber das sollte uns nicht wundern. Wir wissen das auch, dass in deinem Wort das genau beschrieben wird, wie die Menschen zur Endzeit sein werden und wie schrecklich zueinander, dass die Lieblosigkeit zunehmen wird. Wir danken dir, Jesus Christus, dass wir bevorzugte Menschen sind, weil du uns kennst, weil du uns in deiner Hand hältst, weil du uns wiedergeboren hast und weil wir eine gewaltige Zukunft haben. Wir loben und preisen dich und ehren deinen heiligen, deinen ewigen Namen. Amen. Amen.